erstmal Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Hallo zusammen.
Genau, die Frage an die beiden Schweizer, 8:1 gegen die Slowakei. Habt ihr die WM so ein bisschen verfolgt?
Das Spiel heute konnte ich nicht schauen, aber die letzte Niederlage gegen Schweden, das 7-0, das habe ich doch auch mitgeschaut und das war nicht so schön.
Heute leider auch nicht, aber ich habe mich gefreut, dass die Schweiz eine Reaktion zeigen konnte. Aber leider habe ich auch das Schweden-Spiel gesehen und immer wieder diese Schweden, ist unglaublich. Aber irgendeinmal bezwingen wir sie. Der Moment kommt.
Sehr schön. Marc, eine Saison unter besonderen Umständen ist für dich zu Ende gegangen. Wie hast du diese Saison persönlich erlebt? Was ja keine normale Saison war.
Genau, das fing ja schon eigentlich mit der vorherigen Saison an, dass wir die nicht fertig spielen konnten. Dann war so der ganze Sommer über, dachte jeder, das kommt wieder gut, wir können wieder mit Fans im Stadion spielen. Die ersten ein, zwei Spiele hatten wir auch Fans, nur wenige, aber es waren trotzdem Fans. Und dann kam das, dass wir ganz ohne Fans spielen müssen. Und das war, ehrlich gesagt, das war scheiße. Also natürlich sind wir froh, dass wir spielen konnten, dass wir unseren Beruf ausüben konnten. Viele hatten ja nicht dieses Glück. Aber ich glaube, das haben alle Ligen gesehen, oder jetzt auch in der NHL siehst du das so gut, wie einfach die Zuschauer, was für ein wichtiger Part das ist in einem Hockeyspiel. Und die Emotionen als Spieler sind schwierig reinzubringen, wenn nichts von außen kommt. Und darum, es war speziell, es war nicht lustig, nicht lustig. Aber es ging eigentlich fast allen gleich. Darum, ich hoffe, dass die nächste wieder ein bisschen mehr Normalität mit sich bringt.
Ja. Und ich glaube, auch gerade mit Fans, das ist ja ein unheimlich wichtiger Faktor, gerade als Eishockeyspieler. Also
genau,
laute Fans.
Ich glaube, eigentlich hörst du die Fans schon, bevor das Spiel anfängt. Also wenn du in der Kabine bist, oder beim Einlaufen, du spürst schon eine Energie, wenn es ein Derby gibt oder ein wichtiges Spiel. Und so war einfach jedes Spiel, musstest du selber diese Energie reinbringen und das ist nicht immer ganz einfach.
Ja, dann gehen wir ein bisschen ein bisschen weiter zurück. Du hast ja sämtliche Juniorenstufen beim Rekordmeister HC Davos durchlaufen. Wie war deine Juniorenzeit für dich und wie siehst du die Nachwuchsarbeit von damals im Vergleich zu heute?
Ich hatte eine super Zeit in Davos. Dort ist natürlich ein bisschen anders als jetzt hier in Langenthal. Dort ist im Winter, hast du im Schnee, ist kalt. Es gibt sehr viele Outdoor-Eisflächen überall. Also es ist sehr einfach, aufs Eis zu gehen. Also als Kind, ich war sicher jeden Tag auf dem Eis, irgendwo einfach am Spielen. Und das ist hier unten ein bisschen schwieriger. Hier brauchst du ja eine Eishalle, dann sind immer Teams drauf. Also der freie Eislauf ist dort in den Bergen ist natürlich ganz einfach. Und das hat mir vielen geholfen, denke ich. Und es war doch auch sehr streng. Zu dieser Zeit war Davos berüchtigt dafür, sehr hart zu trainieren, auch bei den Junioren. Wir haben bei 10, 20 Zentimeter Schneefall mussten wir draußen springen, wo kein Weg war, also durch den Tiefschnee. Eine lustige Geschichte, wir hatten einmal eine Woche Zeit, jeder Spieler ein Radfahren zu lernen.
Okay.
Eine Distanz von etwa 20 Meter und wenden und wieder zurück. Wer das nicht konnte nach einer Woche, der musste um den See springen, der dort ist. Und Sprungschule war ganz, ganz groß bei uns, etliche Sprünge gemacht, aber dafür waren wir im Vergleich zu den anderen in der Schweiz wirklich physisch im Vorteil. Also bei so Tests von Nationalmannschaften wusste man, die Davoser sind immer vorne dabei. Und ich glaube, ja, das so mit, du musst jetzt ein Rad fahren, sonst springst du in den See. Ich weiß nicht, ob das heute noch ging.
Habe ich bis jetzt nichts von gehört. Auch hier in Deutschland nicht, bei den Juniorenteams, dass sie ein Rad fahren. Aber ich meine, das steckt natürlich auch die Koordination, muss man auch nicht vergessen. Ne?
Also, genau, also, wenn, ne? Also wir haben, also es ist sicher ein gutes Training. Auch die Slackline, die man ja heute mehr kennt, das war eigentlich noch fast unbekannt. Da mussten wir schon darauf trainieren, und halt mit den Bergen, was wir eins mit dem Fahrrad die Berge hochgingen, ob es geschneit hat, geregnet, scheißegal, also wir mussten dort hoch und ich glaube, in dieser Zeit hat man auch sehr gelernt zu beißen, also wenn es nicht einfach ist, einfach durchbeißen.
Aber ich glaube, auch von sowas profitiert man noch heute, ne?
Genau.
Von diesen harten Trainingseinheiten.
Genau, dann denkt man, das jetzt ist eigentlich relativ easy.
Sehr schön. Du hast an der U18-WM 2007, 2008 teilgenommen. Du hast in 6 Spielen 4 Tore und einen Assist erzielt. Wie blickst du auf die Zeit zurück und was war für dich so das schönste Spiel da bei der WM?
Oh.
Schon ein paar Tage her, ich weiß.
Genau. Das war sicher ein sehr cooles Turnier. Das erste Mal für mich, wo ich in Russland war. Das Land alleine ist schon so speziell, dass neben dem Hockey bleiben dir viele Erinnerungen. Zum Beispiel, also wir waren dort 17 Jahre alt und wir haben dann gelernt, dass du in Kasan, wo das Turnier war, kannst du einfach an die Straße stehen, die Hand raushalten und ein Auto hält an, du gibst ihm Geld, sagst, wohin du willst, also eigentlich ein Taxi, aber es sind ganz normale Leute und die fahren dich dann dahin, wo du willst. Also etwas, das Uber von damals sozusagen. Aber also die sprechen kein Englisch, also ganz speziell. Und das Turnier war für uns nicht so super. Wir haben die Viertelfinalquali nicht geschafft, was unser Ziel war. Aber wir hatten eigentlich gute Spieler. Wir hatten in unserem Team Roman Josi, den man gut kennt. Niederreiter war bei uns. Lukas Bisa, der auch gedraftet wurde und in der NHL gespielt hat. Und ein Spiel rauspicken, das ist noch schwierig. Ein bisschen schade, wir waren in der Gruppe, die im kleinen Stadion gespielt hat, das große. Wir hatten nur ein Vorbereitungsspiel dort. Das war dazu mal ein ganz neues Stadion, riesig groß. Und wenn wir das Viertelfinale geschafft hätten, wären wir dorthin gekommen. Leider haben wir es nicht geschafft.
Ein paar Jahre später, also 2010, bist du ja dann zum SC Langenthal gewechselt. Wie kam der Wechsel zustande und was hat dich an Langenthal fasziniert?
Es war ein bisschen Zufall, ehrlich gesagt. ich hatte lange Mühe, eine Mannschaft, ein Team zu finden. Und ich wollte einfach den Schritt ins Profi-Eishockey machen und irgendwie war das nicht so einfach, weil ich habe mich dafür entschieden, bei Davos die Juniorenstufe fertig zu spielen. Andere in meinem Alter waren viele schon irgendwo in der Nationalliga B, dazu mal noch. Und ich blieb dort und dann bin ich eigentlich durch einen Freund von mir nach Langenthal gekommen, weil der hat... Also Langenthal wollte diesen Spieler haben und ich wurde dann wie so in das Paket mit eingepackt. Sie haben gesagt, nehmt ihn, aber nehmt auch noch Kempf mit. Er ist dann günstig, ihr könnt ihn noch haben. Und so bin ich dann nach Langenthal gekommen und das erste Mal weg von zu Hause. Eine Dreierwege hatten wir. Also noch jemand von Davos und noch ein anderer Bündner. Und ja, wir sind bis heute sehr gute Freunde und das war eine mega, mega lustige Zeit.
Sehr schön. Mit Langenthal hast du dieses Jahr 12 Playoff-Partien bestritten. Gegen welchen Gegner war es besonders schwierig? Natürlich immer der letzte, klar, sicher, aber gab es da irgendeine Paarung, die richtig heftig war, also die richtig hart war für dich? Oder auch ein Spiel?
Nein.
Oder?
Das letzte Spiel war hart, oder? Das willst du nie verlieren. Im Halbfinale, das erste Spiel haben wir relativ, ich würde fast sagen, dominiert, klar gewonnen. Und wir dachten, wir haben Aschwa, den späteren Aufsteiger, wir haben die im Griff. Aber dann irgendwie waren wir wie zu selbstsicher und haben ihnen wie Aufwind gegeben, dass sie, ja, und dann war einfach, es war schwierig, also sie waren im Flow, wir hatten auf einmal müde, das Momentum hat gewechselt und das geht leider in den Playoffs manchmal so schnell, dass wenn du 2, 3 Spiele verlierst, ist schon fertig.
Ja, und mit Langenthal hast du ja zweimal den National League B-Titel gewonnen, 2012 und 2017. Erzähl uns ein bisschen von dieser Zeit. Wie war das? Also klar, natürlich schön, aber wie kam es zustande?
Genau, das muss ich überlegen, 2012 oder 2011 sind wir, ich glaube, schon im Viertelfinal gescheitert, oder 2010, das kann sein. Und wir wussten, dass wir eigentlich ein gutes Team haben. Und zu dieser Zeit war Lausanne der Favorit. Die wollten unbedingt nach oben, hatten viele gute Spieler, das teuerste Kader, das höchste Budget, viele Fans. Und wir spielten eine sehr gute Quali. Wir hatten mit Jeff Campbell und Brent Kelly Top-Ausländer und mit Stefan Canen einen Sturm, ja, ich glaube, der beste Sturm in der Liga, auch mit Lausanne, und auch einen guten Torhüter. Und dann wurden wir, ich denke, Zweiter oder Erster in der Quali, etwas so. Und wir hatten eine sehr harte Serie gegen La Chaux-de-Fonds über 7 Spiele, die wir dann zu Hause gewinnen konnten. Und dann ging es nach Lausanne. Das erste Spiel hatten wir fast wie keine Chance. Aber im zweiten Spiel wurden wir besser, konnten das sollten das fast gewinnen. Und im dritten Spiel, das war eines von den speziellsten Playoff-Spielen, es war 0-0, 0-0 nach Overtime, und damals gab es noch das Penaltyschießen. Dann waren wir in Lausanne mit 9.000 Fans im Penaltyschießen und haben das nach, keine Ahnung, nach etwa je 8 Schützen oder so gewonnen. Also war ein längeres Penaltyschießen noch, und dann haben wir 3 Spiele am Stück gewinnen können, und das war ein... Ja, der erste Titel für Langenthal, eine Riesenüberraschung, und wir haben, die ganze Stadt hat so gefeiert, und wir haben gar nicht daran gedacht, dass wir irgendwie 2 Tage später schon gegen Ambri den letzten vom A in der Relegation spielen müssen. Und ja, wir haben 2 Tage durchgefeiert und gingen dann an das Spiel gegen Ambri.
Ja.
Ja, und dann 2017 war es eigentlich eine ähnliche Situation mit Rapperswil damals, die auch der Favorit waren, die nach oben gehen wollten. Und auch in dieser Serie waren wir wieder 2-0 hinten. Nicht mehr ganz sicher, aber ist möglich. Und haben diesen Rückstand aufgeholt und zu Hause ja, mal dann in 6 Spielen konnten wir das gewinnen. Und ja, das die so Gefühle, die man hat, wenn man so einen Titel holt, das ist unbeschreiblich, und ich glaube, das vergisst man das ganze Leben nicht.
Ja. Wo du gerade sagtest, in den Playoffs, dass es noch Penaltyschießen gab, das ist ja ganz schön unfair, ne? Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du in den Playoffs nach Penalty verlierst.
Ich bin auch froh, ist das jetzt anders.
Ja.
Da in Lausanne war Caminada der Torhüter, der ist jetzt, also der war in Bern dann, als ich in Bern gespielt habe, auch unser Torhüter, und jetzt in Langenthal wieder. Und ich habe dort 2 Penaltys geschossen, und also der erste konnte ich reinmachen, der zweite leider nicht, aber das ist immer noch heute so ein,
ja,
kleines Ding zwischen uns, wo ich ihn manchmal, okay, aufziehe.
Sehr schön, sehr schön. Neben den Playoffs und den Titelgewinn in Langenthal, gibt es da spezielle Ereignisse, die du als Spieler niemals vergessen wirst?
Ja, es gibt viele. Also ich denke sich die Zeit in der WG, die wir hatten. Ja, was war ich? Ich war 19, 18 Jahre alt, die anderen 20. Single, und ja, das war sicher eine sehr lustige Zeit. Ich glaube, ich kann da auch nicht alles erzählen. aber sonst, ja, halt wirklich, was als erstes raussticht, sind die Meisterschaften, die du dann so mit der ganzen Stadt feierst, und das ist schon etwas sehr, sehr Spezielles. Und
ja,
ja, jetzt von Langenthal würde ich wirklich diese 2 Meistertitel rausnehmen.
Ja, mit welchen Spielern hast du dich in deiner bisherigen Karriere am besten verstanden, und wer gab es da als Vorbild für dich? Also vielleicht auch im Juniorenalter noch bezogen, wer war so die, ja.
Also Vorbild im Juniorenalter, ich habe hab natürlich die Spiele von Davos angeschaut, Ambühl noch sehr jung, und Guckisberg, die waren die 2 wilden Jungen damals, waren beide extrem schnell und haben auch sehr physisch gespielt, und das war so etwas, das ich abschauen wollte. Ambühl mit, keine Ahnung, wie alt er ist, 37, 38, ist immer noch der gleiche, unglaublich schnell, kann für Tage laufen, ohne müde zu werden, das ist unglaublich. Und damit, wem ich mich am besten verstanden habe, das war genau die 2 Jungs sicher von meiner Wege, Daniel Karbis und Marc Wolf. Karbis war dann auch mein Trauzeuge bei meiner Hochzeit. Er heiratet jetzt bald, und wir haben nächstes Wochenende seinen Junggesellenabschied. Das wird auch eine lustige Zeit. Und was halt im Hockey viel ist, dass du die Teams wechseln, oder? Es gibt Jungs, die gehen, Jungs, die kommen. Und nach, ja, sind es jetzt 11, 12 Jahre im Profi-Eishockey, da gibt es viele, mit denen du immer wieder engeren Kontakt hast. Auch von Bern später habe ich Jungs, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Und das ist auch cool, das Schöne am Eishockey, dass man sich immer wieder trifft, und ja, ich solche Freundschaften, wenn die gehen nicht, und weil du erlebst, vor allem in den Playoffs, erlebst du so viele Sachen, du gehst durch Scheißmomente, durch Spiele oder Verletzungen, und dann aber auch durch so Glücksmomente wie Titelgewinne, und das schweißt einem sehr, sehr eng zusammen.
Was ja auch immer so ein Thema ist, die Eishockeywelt ist ja klein. Und früher oder später sieht man sich dann doch irgendwie. Ja, genau. Aber irgendwann sieht man sich dann doch wieder, und sei es beim nächsten Wechsel, und der andere kommt dahin, und man läuft sich immer wieder irgendwie über den Weg. Und wenn es bei Spielen ist.
Genau, das ist so. Ja. Und eben, die Schweiz ist so klein. wenn jemand bei einem anderen Team spielt, in 1, 2 Stunden Autofahrt bist du kannst du ihn besuchen und
Okay.
ja, die Distanzen sind ja nichts hier und darum
Ja.
bleibt man auch relativ easy in Kontakt.
Was noch kurz zu Andres Ambühl, den du ja auch angesprochen hast, noch vielleicht eine wichtige Info. Der spielt ja jetzt seine 16. Weltmeisterschaft schon. Ich glaube, das ist Weltrekord, habe ich
Genau.
gelesen.
Hat er
Also,
den Rekord eingestellt, oder?
ja, genau.
Oder
Glaube von
überholt
Matthias
etwas?
Seeger, oder?
Genau,
Ja,
genau.
genau. Ja, also,
Cool. Sehr
toller
schön.
Typ, ja.
Jetzt kommen wir mal zu dem Verein, wo Roman aufhorchen wird, zum SC Bern. 2017, da kam ja nach dem Meistertitel dann Wechsel zum SCB. Wie lief der Wechsel damals ab und warst du so ein bisschen nervös vor dem ersten Spiel vor 17.000 Fans einzulaufen? Das war bestimmt schon.
Genau, ja, wir in Langenthal, wenn das Stadion ausverkauft war, hatten wir 4.000 etwa. Das ist dann schon ein riesiger Unterschied. Und der Wechsel ging eigentlich so, dass 2 Jahre vorher konnte ich schon mit B-Lizenz, also wir sind aus den Playoffs ausgeschieden und dann konnte ich nach Bern gehen und die Playoffs dort spielen. Oder mit sein. Ich habe nicht wirklich viel gespielt. Und Bern war damals Achter nach der Quali, also Letzter. Und ich dachte, ja, okay, ich gehe dann eine Woche nach Bern oder so und dann bin ich wieder zu Hause. Und ja, das ging dann anders. Bern wurde Meister und ich war fast 2 Monate dabei beim Team. Und hatte meine ersten Einsätze überhaupt dann im Playoff-Final, auch noch speziell.
Okay.
Und einfach dabei zu sein und mit diesem Team zu sehen, wie die arbeiten, wie eben als Achter Meister zu werden, das gab es vorher noch nie. Und auch jetzt ist das immer noch das einzige Team, das das geschafft hat. Das war sehr cool und so ist der Kontakt entstanden, dass ich dann nach Bern wechseln konnte. Und ja, eben, die Schweiz ist klein. Kannte natürlich auch schon Spieler von Bern, aber das erste Mal einlaufen, das war sicher, weil Bern, wenn du das Stadion kennst, das ist eine Stehwand mit 11.000 Leuten, die stehen.
Ja.
Und also das ist wirklich etwas ganz, ganz Spezielles,
Ja.
was ich eigentlich in jedem Spiel auch genossen habe.
Ich wollte mich gerade fragen, ist das sowas, was dich positiv pusht? Oder es gibt doch Menschen, die vor sowas dann so ein bisschen zurückschrecken und da so ein bisschen Respekt vorhaben. Aber ich merke schon, du bist so einer, der dann richtig Bock drauf hat, ne?
Genau,
Ja.
ich glaube, beim ersten Spiel war es aber schon so, dass ich Respekt davon hatte. Also
Natürlich, klar.
wenn du einläufst und so und du siehst diese Leute und die Stimmung und
Ja.
da war schon mal rumschauen und wow, das ist riesig. Aber dann,
Ja.
wenn du im Spiel bist, dann vergisst du das und dann ist das etwas, was dich extrem pusht, weil ist halt auch sehr laut in so einem Stadion und das war wirklich cool.
Ja, und dann hast du ja auch 2019 mit dem SC Bern den 16. Titel der Clubgeschichte gewonnen. Wie du ja auch schon gesagt hast, warst du auch 2015, 16 dabei. Welcher der beiden Titel bleibt dir noch heute am meisten in Erinnerung und weshalb?
Sicher der von 2019, weil ich halt ein Teil vom Team war, was ich vorher erst auf die Playoffs gekommen bin. Plus auch 2019 war ganz speziell, weil ich habe mich im zweitletzten Spiel der Quali habe ich mich verletzt. Wurde von hinten in die Bande gecheckt, und mein Knie. Ja, etwas war nicht gut mit meinem Knie. Und dann haben wir Kontrollen gemacht und so. Und dann hieß es ist einfach so ein Bone Bruise. Das geht ein paar Wochen und dann ist wieder gut. Und ich war froh. Ich dachte, okay, ein paar Spiele verpasse ich. Und dann bin ich wieder dabei. Und das ging nicht besser und ging nicht besser. Und ich habe verschiedenste Kontrollen gemacht. Also keine Ahnung, wie viele. Und ja, irgendwann ging es langsam so gut, dass ich dachte, okay, ich probiere es wieder mal mit dem Training. Und die Viertelfinalserie gegen Genf, die war extrem eng. Wir hatten damals das längste Spiel der Geschichte in der Schweiz mit irgendwie drei- oder vierfacher Overtime und in Genf, und ich war dort am Zuschauen, und Zuschauen ist ja ist das Schlimmste als Spieler, und da willst du nur mitmachen, und das Scheißknie war einfach nie so richtig gut, und irgendwann, ja, spritzt du halt die Sachen, nimmst die Schmerzen weg und probierst, und dann im Halbfinale konnte ich wieder mitmachen, aber halt nicht 100%, und dann, ja, konnte, war meine Rolle, oder der Coach hat es auch gesehen, und ich hatte dann nur eine kleinere Rolle, nicht mehr so viel Eiszeit, aber das war der Titelgewinn war dann doch etwas extrem Schönes, ja, wenn du in Bern gewinnst, das, die Stadt ist dann auch noch mal größer als in Langenthal, da waren, weiß ich, wie viele Leute nachher da, und das war unglaublich schön. Und das nachher mit dem Knie, das war, also ich da mit dem Doktor geschaut und gesagt, ja, also es ist immer noch nicht gut, weil ich habe vor jedem Spiel habe ich zwei Spritzen ins Knie gekriegt, dass ich keine Schmerzen habe, und ja, das ist auch nicht so gesund, und dann haben sie gesagt, ja, wenn du jetzt 4 Wochen Pause machst nach der Saison, dann ist es wieder gut, und irgendwann, so nach 3 Wochen, habe ich gemerkt, dass das ist genau gleich, und dann musste ich nochmal zu einem Doktor. Dann hat er gesagt, ja, deine Kniescheibe ist gebrochen. Und dann einen Tag
Was?
später habe ich mein Knie operiert, und ja, dachte, super, mit gebrochener Kniescheibe die Playoffs gemacht, und niemand wusste das. Und ja, das war, also das ist natürlich scheiße, weil wenn du so lange wartest, das geht dann ewig, bis du dich wieder erholst, und auch die nächste Saison war dann wieder war schwierig, weil ja, das Knie war oder ist auch jetzt nicht mehr so, wie es mal war. Aber ja, das aufgrund von dieser Geschichte auch werde ich diesen Titel sicher nie vergessen.
Ich meine, man hört immer auch so von NHL-Spielern nach den Playoffs, der eine hat mit einer ausgekugelten Schulter gespielt, der andere mit einem gebrochenen Knöchel oder so, aber eine kaputte Kniescheibe, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass jemand die Playoffs durchgespielt hat.
Ja, also ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich sicher direkt operiert und dann nicht gesagt, ja, ich beiße jetzt durch. Aber ja, alle haben gesagt, also beiß ein bisschen auf die Zähne, das ist ja nur ein Bone Bruise, und ja.
Oh, ei, ei, krass. In der Saison 1920 begann die Talfahrt des SC Bern. Das ist natürlich für keinen Spieler schön, darüber zu reden. Aber wie hast du denn diese Zeit erlebt?
Das war ganz schwierig, weil wir waren Meister das Jahr vorher. Also wir wussten, wir sind ein Top-Team. Es gab eigentlich bis auf den Torhüter nicht viele Wechsel. Und wir haben sehr viele Spiele mit einem, vielleicht zwei Tore verloren, Unterschied. Und ja, irgendwie. Ich glaube, wir haben nicht wirklich schlecht gespielt, aber einfach so kleine Fehler, die uns vorher nicht unterliefen, sind uns in dieser Saison unterlaufen. Und ja, irgendwann, wenn es dir nicht läuft oder du verlierst, dann wird es immer schwieriger, und du gerätst in diese Spirale, in diese Abwärtsspirale, und es ist sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Und ja, ich glaube, wir Spieler, wir können das immer noch nicht wirklich begreifen, wieso war das in diesem Jahr so, weil ich glaube, das Team war gut, aber irgendwie hat's einfach nicht gepasst, weil gleiche Trainer, gleich trainiert, ja, einfach ein Jahr, was ganz schwierig war.
Glaube ich.
Ja, und in dieser Saison hat ja dann auch der SC Bern seinen Erfolgscoach Kari Jalonen entlassen, was ich ja auch eine Hammermeldung, so Ende Januar damals, noch so einen Monat vor den Playoffs. Wie hast du das aufgenommen, respektive das Team? Das ist natürlich immer schwierig, wenn so eine
Wenn,
Mitteilung kommt.
genau, wenn du halt viele Spiele verlierst und so, irgendwann wird das immer ein Thema, weil leider ist es immer der Coach, der als erstes gehen muss. Nicht unbedingt, weil er einen schlechten Job macht, sondern mehr, um das Team irgendwie auch aufzurütteln und sagen, hey, ja, es muss etwas passieren. Und ja, Kari, wir hatten sehr viel Erfolg mit ihm. Er war streng, hat sehr viel verlangt von den Spielern. Aber ja, jetzt im Nachhinein denkst du, er hat wirklich sehr viel gut gemacht. Also er war wirklich ein guter Coach, und ich denke, es lag nicht an ihm, dass wir nicht gut gespielt haben. Und trotzdem, wenn so eine Meldung kommt, dann ja, das rüttelt dich auf, und du erwartest dann aber auch vom neuen Coach irgendwie wie ein Input oder dass etwas passiert. Und ja, irgendwie hat das in diesem Jahr auch nicht diesen Input gegeben oder ja, was wir gebraucht hätten.
Ich sag mal, das sind ja so die typischen Mechanismen, egal in welcher Sportart. Wenn es sportlich nicht läuft, als erstes fliegt immer der Trainer. Das ist einfach so. Egal ob im Eishockey, im Fußball oder sonst wo.
Genau. Es ist halt wie die einfachste Lösung, weil ein Trainer hat sehr viel Einfluss auf das Team. Und wenn es dort ein neues Gesicht gibt oder eine neue Stimme in der Kabine, das kann viel verändern. Ist dann auch immer die Frage, verändert es mehr ins Positive oder ins Negative? Aber ja, Bern ist ein Top-Team und will die Playoffs natürlich jedes Jahr erreichen. Und in diesem Moment waren wir nicht auf Playoff-Kurs, und sie wollten irgendeine Reaktion machen, und ja, eben, das ist dann der Coach.
Genau, und das haben sie dann auch gemacht. Und zwar kam dann Hans Kossmann. Was war denn unter ihm anders als unter Jalunen? Hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt? Ich meine, vom Typ her klar, sicher, aber
Genau, auch vom Spielsystem, es war freier. Also ja, bei Jalonen, das war sehr strukturiert. Wir wussten praktisch in jeder Situation, was wir machen müssen. Ich glaube, das hat uns eine Sicherheit gegeben, und wir wussten eigentlich auch, wie zu spielen. Und das Problem ist, die Gegner wussten dann aber auch, wie wir spielen. Irgendwann und haben sich dann gut darauf eingestellt, und nachher es war ein bisschen mehr Tempo-Hockey, obwohl wir vorher nicht langsam gespielt haben, aber es war ein bisschen wilder und vielleicht ein bisschen weniger berechenbar. Und ja, halt Kanadier und ein Finne sind auch vom Typ her natürlich anders. Aber ja, es war anders, aber es hat trotzdem nicht gereicht, leider, ja.
Wenn wir jetzt diese drei Vereine mal so ein bisschen anschauen, Davos, Langenthal, Bern, welcher dieser Vereine hat dich persönlich in deiner Entwicklung als Eishockeyspieler weitergebracht? Oder ja, sicher alle, aber wo war es besonders speziell, wo du noch heute sagst, das nehme ich weiterhin mit?
Also, ich denke, Bern war sicher der speziellste Ort für mich, weil es waren zwar nur 3 Jahre dort, aber ja, Bern ist ein Riesenteam in der Schweiz. Davos und Langenthal sind familiär, sind kleiner, und Bern hat eine riesen Organisation, und halt auch die Spieler, die in Bern waren. Ich habe im ersten Jahr dann einmal mit Mason Raymond und Andrew Abbott in der Linie gespielt, und Ja, für jemand
Ja.
wie mich, der dann von Langenthal kam, das war natürlich etwas, ja, Unglaubliches. Von diesen zwei Spielen kannst du so viel abschauen. Und auch allgemein, also es gab so viele gute Spieler in Bern und wie sie jeden Tag wirklich hart an sich gearbeitet haben, das ist etwas, was mir extrem Eindruck gemacht hat. Eigentlich auch jeden Spieler, der von außen kommt zu werden und dass das erste Mal sieht, wie die Spieler nach den Spielen noch im Kraftraum arbeiten und ja, einfach die Arbeitsmoral in Bern, die ist sicher ein Grund dafür, wieso sie so viele Jahre auch das Team in der Schweiz waren.
Eine andere Geschichte war auch deine Erkrankung 2017. Da war die Diagnose Hodenkrebs. Im Interview sprachst du von emotionalen 2 Wochen, die damals waren. Zu diesem Zeitpunkt warst du mitten in Vertragsverhandlungen mit dem SC Bern, dein Traumverein.
Genau.
Rückblickend betrachtet, bist du froh, dass es ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist? Jetzt mal ganz platt gefragt.
Ja, also sie haben diese Situation haben sie sehr lieb und mit mir gelöst und ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Sie haben gesagt, egal was passiert, das ist die Offerte und wir werden daran nichts machen, egal wie lange du weg bist, du kannst die immer unterschreiben. Also es war mega lieb. Ich hatte viel Kontakt auch in dieser Zeit von der Organisation, auch von Marc Lüthi, dem CEO persönlich. Sie haben sich sehr um mich gekümmert und das gab mir in dieser Zeit eine Sicherheit, die sicher gut tat und die ich Ihnen sehr dankbar bin.
Ja, ich glaube, das zeichnet auch so einen Top-Verein aus. Also, dass man nicht nur sportlich und die besten Spieler holt, sondern dass man auch dieses Zwischenmenschliche pflegt. Und wie du sagtest, der Verein kam auf mich zu, egal was passiert. Wir stehen hinter dir. Ich glaube,
Genau.
das gibt auch Selbstvertrauen, richtig?
Genau. Und auch, ja, wie halt auch im Spital, da bist du praktisch ein VIP, es geht alles so schnell. Kommst dort in das Spital und dann hast du wie eine Stewardess, die dich rumführt in dein Hotelzimmer. Also es wird dann schon für dich gut geschaut und ich bin froh, war ich zu diesem Zeitpunkt bei Bern und vielleicht nicht bei Langenthal. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, aber es war sicher, ich hatte die beste Behandlung und ja, ich bin sehr froh dafür, ja.
Ja, letzten Sommer bist du dann nach Langenthal zurückgekehrt. Und du arbeitest ja nicht nur auf dem Eis, sondern hilfst auch teilweise im Office aus. Wie
Ja.
sieht dein Alltag heute aus?
Sehr streng. Nein, das war eigentlich auch ein wichtiger Grund für mich, wieso ich zurückgekommen bin, weil ich hier neben dem Eishockey etwas aufbauen kann, im Office. Und ich bin jetzt eigentlich meistens morgens am Trainieren und am Nachmittag im Büro und ja, arbeite dort an verschiedenen Projekten und es macht mir eigentlich auch Spaß, ist teilweise auch streng, aber das ist gut so. Ich sehe viele Sachen oder sehe so hinter die Kulissen von einem Verein und das ist sehr interessant und ja, das gefällt mir.
Das zielt auch unsere nächste Frage so ein bisschen drauf ab. Was sind denn deine persönlichen Ziele für die Zukunft? Sieht man dich irgendwo an der Bande oder als Trainer?
Ich mache die Trainerkürze, bin ich auch dran. Also das ist einfach so etwas, was ich machen will, falls ich mich irgendwann dafür entscheide, ja, Coach wäre doch auch etwas für mich, dass ich diese Kurse schon habe. Und ja, jetzt bin ich aber mehr fokussiert auf so Management oder solche Sachen. Und ja, ich hoffe doch, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann. Ich habe immer noch Freude am Eishockey und ich will mich oder ich bin noch nicht so festgefahren, genau in welche Richtung ich gehe. Bin im Moment ziemlich sicher, dass ich im Eishockey bleibe. Ist auch möglich, dass ich dann irgendwann sage, ja, keine Lust mehr, ich will etwas ganz anderes. Aber ja, ich bin eigentlich noch offen und ja, ich mache mir jetzt so ein bisschen die Wege bereit, wo es hingehen könnte und dann schauen wir, was für Optionen das es gibt. Zum Beispiel Andrew Abbott, wo ich erwähnt habe, er ist immer noch ein guter Freund von mir. Ich habe in der Zeit in Bern, konnte ich immer bei ihm auch übernachten, weil ich nicht selber in Bern geschlafen habe. Gab es dann immer nach den Spielen eine Tiefkühlpizza und ein Glas Wein und dann haben wir NHL-Spiele geschaut. Und der hat ja in München letzte Saison die Saison gespielt und nach Saisonende kamen dann auf einmal einige Jobangebote rein und jetzt ist er der Sportchef in Bern. Also schauen wir, was passiert, wenn das alles okay mal fertig ist.
Ja, sehr schön. Ja, wir werden deinen weiteren Weg auf jeden Fall genau beobachten. Du hast es geschafft, Marc. Du hast unseren Fragenkatalog pulverisiert. Ganz tolle Antworten gegeben. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir haben nämlich noch ein kleines Entweder-Oder, wenn du noch Zeit und Lust hast.
Kein Problem.
Okay, super, dann fang ich einfach mal an. Langenthal oder Bern?
Bern.
Weißes oder schwarzes Schlägertape?
Schwarz.
Ja. Wein oder Bier?
Bier.
Eishockey WM oder NHL?
NHL.
Heim- oder Auswärtssieg?
Heim.
Jetzt noch was nicht mit Hockey zu tun hat. Are oder Emme?
Are.
Jetzt muss ich aber kurz reingrätschen für unsere deutschen HörerInnen. Genau. Roman, du musst aber gleich die Übersetzung geben.
Ja, das sind zwei Flüsse. Die Are fließt durch Bern und die Emme in der Nähe von Langenthal.
Also die Are fließt also, auch in der Nähe von Langenthal. Aber,
ja, genau, ja. Aber
die Aare ist einfach besser zum Schwimmen und die Emme ist ein bisschen flacher und ja, darum auch die Aare.
Haben wir das ja auch geklärt. Ja, wie gesagt, das war's schon, Marc. Es hat uns super viel Spaß gemacht.
Mir ich, auch.
Ich hoffe, dir auch.
Und vielleicht haben wir ein bisschen noch frechere Fragen oder so, aber war ganz easy.
Ja, nee, also so sind wir dann doch nicht.
Nein.
Wir haben sehr viel Spaß gehabt, hast toll die Fragen beantwortet. Und vielen, vielen lieben Dank erstmal.